Alles neu macht der Mai, so sagt man. Aber nicht alles, denn den guten alten Podcast Talking Basketball, den gibt es natürlich immer noch. Und immer noch ist Stefan Koch da. Hier ist Olli Ditschke und Stefan, ich sage hallo.
Hallo, herzlich willkommen im Wonnemonat. Ich habe gehört, dass du beim Tanz in den Mai dich besonders geschickt angestellt hast. Olli, ist das richtig so?
Fake News. Ich weiß nicht, in Fake News oder war vielleicht ein, keine Ahnung, KI-Beitrag, den du gelesen hast. Das ist nicht wahr. Ich kann alles, aber nur nicht tanzen.
Das alles werden wir irgendwann nochmal auf die Probe stellen.
Mehr sage ich dazu nicht. Ja, und du hast einen Maibaum gesetzt, wie jedes Jahr?
Nein. Letztes Jahr haben wir das tatsächlich gemacht. Da waren wir in Quakenbrück, wo ich ja lange Trainer war, weil eine gute Freundin von uns aus Quakenbrück hat am 1. Mai Geburtstag. Und da gab es da sowas, aber jetzt dieses Jahr nicht.
Eine schöne Tradition, aber da gibt es ja auch dann immer ein bisschen was zu trinken, ne? Ist ja nicht nur den Baum hinstellen und wieder nach Hause gehen, sondern da gibt es ja auch ein bisschen was, ne?
Ja, und das ist nicht unbedingt ausschließlich alkoholfrei.
Nicht alles. Ich sagte, dass es keine Änderungen gibt im Mai, aber doch, natürlich haben wir wie jede Folge natürlich einen neuen Gast heute da, logisch. Wäre doof, wenn wir mal die Alten nehmen und da freue ich mich sehr drauf. Denn wir werden heute ein bisschen, ja, so ein Hauch international.
Ja, wir haben jemanden, der viel erlebt hat in seinem Leben, viel erlebt hat im Basketball. Einer, ja, den eigentlich alle deutschen Basketballfans kennen. Einer, der sehr offen, sehr sympathisch rüberkommt und deswegen freue ich mich sehr auf ihn.
Ich glaube ja, bei jedem Spiel, wo er auftaucht, ich glaube, er gibt jedem Zuschauer die Hand. Kann das sein? Vor und nach dem Spiel. Der ist immer so freundlich. Der lacht immer. Der freut sich über jeden Menschen, den ihm begegnet. So habe ich das Gefühl. Weiß aber auch, dass er ein harter Hund ist. Dann in einer Auszeit, wenn man das manchmal mitkriegt, dann kann er auch mal laut werden.
So, wenn du jetzt sagst, dass er in einer Auszeit mal laut werden kann, hast du ja schon im Prinzip preisgegeben, dass wir heute keinen Spieler, sondern einen Coach haben.
Stimmt. Entschuldigung.
Ach, macht nichts. Wollen wir auch nicht. Wir wollen jetzt ja auch gar nicht so lange vorab reden. Wir müssen ja mal langsam reingehen. Mit unserer berühmten ersten Frage, Olli, möchtest du sie stellen?
Nein, du bist dran. Im Mai machst du das.
Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Nein.
Nein, diesen zweiten Vornamen hatten wir noch gar nicht. Das ist...
ja.
Das ist jetzt überraschend und deswegen, jetzt oute dich doch mal. Wer bist du?
Mladen Drinčić.
Mladen, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Du hast keinen zweiten Vornamen. Ist das in dem Kulturkreis, aus dem du kommst, üblich im ehemaligen Jugoslawien? Gibt es das gar nicht da so, den zweiten Vornamen, wie wir das kennen?
Genau. Da, wo ich geboren bin, in Bosnien, gibt es tatsächlich nur einen Namen. Und für den katholischen Kinder bei dem Taufen sehr oft gibt man auch die zweite Namen oder katholische Namen. Und dann, aber diese Namen findet man nur in katholischen Büchern bzw. Archiv.
Hast du denn einen Spitznamen? Hat man dich genannt früher als Kind oder jetzt?
Spitzname habe ich.
Einige?
Nein, nicht einige. Tatsächlich eins.
Und welchen?
So, Pappe.
Pappe?
Ja. Und
bedeutet was?
Bedeutet was? Das ist schwer zu erklären auf Deutsch, aber im Prinzip, ich habe ein kroatisches Wort falsch ausgesprochen. Und dann habe ich ausgesprochen als Papic. Und die älteren Kinder, dann haben gesagt, okay, dann du kriegst deinen Spitznamen Pappe. Und dann tatsächlich ist einfach so geblieben. Und heutzutage, wenn ich besuche meine Heimatstadt und viele wissen gar nichts meine richtigen Namen, sondern sagen auch, hallo Pappe, wie geht's?
Ja. Wie oft bist du noch in deiner Heimatstadt?
Tatsächlich, seit wann ist Frieden in Bosnien und Reisen ohne Probleme möglich? In jede Sommer, in jede Sommerferien, weil meine Eltern leben noch da, mein Bruder mit seiner Frau lebt da und viele Familie und Freunde sind da und Schwiegermutter lebt da, dann sind wir tatsächlich jede Sommer in unsere Heimatstadt.
Die Stadt heißt Vares, oder?
Vares, korrekt.
Hab mal nachgeguckt. Sage und schreibe 10.000 Einwohner zurzeit, ne?
Ich glaube auch nicht aktuell, sogar weniger. Ich glaube 6.200 in letzter Stand. Ja. Vor dem Krieg war 22.000. Und wie gesagt, mittlerweile sind viele ausgewandert. Und noch immer wandern aus. Und im Prinzip ist jetzt meistens alte Population.
Du bist ja nur unwesentlich jünger als ich. Das heißt, wir sind in etwa die gleiche Generation. In deiner Jugend, in deiner Kindheit, gerade in so einem kleinen Ort, war Sport für dich sowas wie Lebensinhalt?
Es ist interessant. Ich komme aus der Handwerkerfamilie. Mein Vater hat nie einen Sport auf dem Fernsehen geguckt. Mein Bruder hat, glaube ich, nie einen Ball in Hände gehabt. Er war auch Elektriker wie der Vater. Und ich weiß nicht wie, aber ich war immer sportbegeistert. Ich wollte immer einen Ball, ist egal welches Spielzeug. Meine Mutter hat gesagt, ja, was willst du haben? Ich habe gesagt, ein Ball. Aber Ball war so qualitativ, nach einem Tag ist immer kaputt gegangen. Und dann hat man versucht zu kleben, um Spielzeug lange zu haben, aber hat nicht gelungen. Aber tatsächlich, ich war immer irgendwie sportbegabt. Oh, nicht begabt, begeistert.
Du hast zumindest ganz ordentlich Basketball gespielt. Gab es denn in dem kleinen Ort in Vares auch organisierten Sport, sprich Vereine?
Es gab Fußball und es gab auch die Basketball. Und ich bin in Anfang tatsächlich als Torwart gewesen in Fußball und habe ich auch in den Jugendabteilung, den NK Vares, paar Monate mitgewirkt als das Torwart und bei uns war auch oft von uns organisiert immer die Spiele in Fußball zwischen den Klassen. Ja, zum Beispiel Klasse A spielt gegen Klasse B und dann war ich auch tatsächlich immer vor Torwart. Und dann irgendwann, ja, mit 14, 15 hat sich das gewandert und dann war ich auch mehr begeistert für Basketball.
Warum? Wie kam das zustande?
Weil einfach, es ist schwer zu erklären, in den Stadtteil, wo ich groß geworden bin oder wo meine Eltern noch immer wohnen, war in den 70er Jahren ein Freibad. Und der Freibad ist nach, glaube ich, 73 oder 74 nicht mehr betrieben worden. Es war einfach, stand da leer. Und dann, da war, glaube ich, auch als Einfluss von jugoslawischer Nationalmannschaft damals mit Erfolg international, hat auch ein bisschen ältere Kinder in der Straße oder Jugendliche mehr getrieben, Basketball zu spielen. Und dann die haben diese Freibad auf dem Sprungklotzen haben benutzt als Konstruktion für den Basketballkorb. Und dann wurde, wie gesagt, von Kindern selbst konstruiert. Und dann haben wir ganze Sommer oder Freizeit da gezockt. Basketball war weniger Leute notwendig, um einen Sport zu machen, ja, als bei Fußball. Und deswegen, glaube ich, hat auch das Einfluss gehabt auf meine Wende in Richtung Basketball.
Du hast jetzt die jugoslawische Nationalmannschaft angesprochen. Gab es da Spieler, die für dich ein Vorbild waren? Hast du als Jugendlicher vielleicht auch von einer Profikarriere geträumt oder war das kein Thema für dich?
Natürlich, wie er sagt, die als Kind immer träumt, oder?
Ja, eben.
Träumen und Träumen ist nicht verboten. Das ist auch, glaube ich, wie er sagt, ja, Träumen versuchen wir auch ab und zu verwirklichen. Und tatsächlich, damals die alte Generation, die hat, weiß ich nicht, Weltmeisterschaften gewonnen. Damals Dalipagic, Delibasic, Kicanovic, dann ein bisschen jüngere Peter Wilfan. Und dann am Ende meine Generation, Dražen Petrović, das war schon ja ein Vorbild für mich. Und dann hat man auch überall in der Zeitung gesucht, Informationen über Dražen, was er macht, wie er macht. Und dann hat er auch jede Bilder. Ich habe noch immer in Bosnien ein altes Heft, wo habe ich tatsächlich alles das dokumentiert und alte Artikel über den Dražen gesammelt. Und ja, das war schon Freude, ihn zu sehen. Und dann natürlich hat man gesagt, hey, wenn er es schafft, ich versuche auch maximal, wie es geht, aus mich rauszuholen. Und dann jeden Montag in Sportzeitung, wenn man öffnet die Mitte der Zeitung, da waren immer Ergebnisse von erster Bundesliga, statistisches Werten. Und ich habe das als erster gelesen und habe immer gesagt, wow, wenn hätte mich einer gefragt, hey, wie viele Punkte hat Dražen gemacht, wie viele Würfe genommen hat, welche Prozent, hätte ich alles auswendig gehabt. Ich sage, Wahnsinn, ich muss etwas im Basketball tun. Ja, und am Ende hat tatsächlich, ja, Leben hat mir gefehlt in den Trainerjob.
Aber wie hat's denn, du warst es dann im Freibad und hast da immer geworfen und wie ist es dann, bist du dann in einen Verein gekommen oder wie ging das dann weiter in den nächsten Jahren als Jugendlicher?
Im damaligen Basketballclub in Vares war nur Seniorenmannschaft. Und tatsächlich, ja, in der Sommer, diese Jungs, die haben für den Club gespielt, sind auch rausgegangen, haben auch dann sich verabredet und dann 3 gegen 3 gespielt und versucht ein bisschen auch in der Form zu bleiben, weil das war damals nicht so professionell. Und tatsächlich sind die einmal gekommen auf unseren Korb und dann einer ist nie gekommen und die waren zu fünft. Und dann haben wir gesagt, besser ist 3 gegen 3 als einfach nicht zu machen. Dann haben wir gefragt, willst du mitspielen? Dann habe ich gesagt, gerne, dann mache ich mit. Und dann tatsächlich, ja, habe ich mitgezockt. Und dann nach dem, diese Abend, hat einer von beteiligten Spielern, und er ist heutzutage mein Trauzeuge, hat gesagt, hey, was denkst du davon, wenn du kommst morgen zum Training von uns? Ich habe nie geglaubt, weil er sagt, tatsächlich, es gab viele talentierte Spieler in meinem Jahrgang, den habe ich realistisch gesehen, wo wir Basketball-Schul-AG gemacht haben. Und ja, dann habe ich gesagt, ja, bist du sicher? Ja, sagt er, du hast etwas in sich. Ja, du hast nicht großartiges Talent, aber tatsächlich, du willst und du hast eine enorme Wille, enorme Durchkraftvermögen und ich glaube, wie gesagt, du kannst da sich beweisen. Und da bin ich hin und tatsächlich nach 6 Monaten habe ich dann debütiert in den ersten Match.
Und dann hat sich wahrscheinlich dein Leben relativ, in Anführungszeichen, normal entwickelt in Vares und dann kam diese ganz große Zäsur, sage ich jetzt mal, mit dem Krieg. Ich glaube, für unser Eins ist es schwer nachzuvollziehen, was da passiert. Du hast erwähnt, deine Familie, deine Eltern, deine Schwiegereltern sind alle noch in Vares. Versuch mal zu beschreiben, wie du dich damals gefühlt hast und wie du zu dieser Entscheidungsfindung kamst, nach Deutschland zu gehen.
Ja, es war tatsächlich etwas, was es ist schwer zu beschreiben, was passiert mit deinem. Du hast ein Traum, ja, du hast ein Ziel. Sagen wir, da, wo ist alles angefangen? 92. Ich war Absolvent bei Maschinenbaustudium in Sarajevo und dann habe ich geplant, ja, meine Prüfungen, meine Klausuren bis Ende Juni, Juli alle bestehen und dann irgendwann ab September versuchen, schreiben meine Diplomarbeit und dann das fertig zu machen und dann natürlich dann Arbeit finden und irgendwann auch mit meiner Freundin auch eine Familie gründen und, wie du sagst, weiterleben. Und natürlich mit dieser politischen Problematik in damaliger Jugoslawien und den Situation, dass die Republik wollte jeder für sich alleine als Staat dienen oder wirken, dann hat sich das auch nicht so auf friedliche Art und Weise getrennt oder konnte man sich nicht einigen über friedliche Trennung. Und dann tatsächlich durch Medien, durch alles, irgendwie kommt das alles in tägliches Leben von normalen Menschen. Und dann leider, wie gesagt, bei uns ist das auch sehr viel in diesem Krieg passiert über nationales Ebene, dass man tatsächlich, was mein damaliger Präsident von Ex-Jugoslawien, Tito, hat gesagt, wir müssen diese nationalitätliche Bruderschaft immer aufrechtzuerhalten. Und wir sagen tatsächlich, das ist eine Basis, dass wir leben hier in dem Frieden. Und dann diese politische Wirkung in diese Richtung, dann hat das tatsächlich das kaputt gemacht. Und dann kam das, was keiner hat gewollt. Und tatsächlich hat nie gedacht, das wird passiert. Und da kam der Bürgerkrieg. Und dann, wie gesagt, tatsächlich, Bürgerkrieg ist über die alle Bundesländer in Ex-Jugoslawien durchgezogen. Und ich glaube, wie gesagt, die längste hat gedauert in Bosnien und Herzegowina. Und dann tatsächlich, ja, als junger Mensch mit einem Traum, du musstest tatsächlich schauen, wie du überlebst und wie du kommst, gesund aus dem, diese Problematik raus und im Prinzip auch wie behält er sein Leben und ja, deine Würde.
Du hast jetzt gesagt, als junger Mensch mit einem Traum, was war dein Traum?
Mein Traum war tatsächlich, war diese Maschinenbau zu Ende bringen, mein Maschinenbaustudium, ja, als Maschinenbauingenieur Arbeit finden oder tatsächlich, wie gesagt, mit Freunden, Familie und mit meiner gegründeten Familie da leben, weil tatsächlich ich habe diese Stadt extrem geliebt, weil das war eine Kleinstadt. Du wusstest fast in jedem Haus, in jede Wohnung, wer lebt da und wer sind die Leute, wo die arbeiten. Und das war ein Zusammenhalt in der Stadt. Und ich hatte Freunde aus muslimanischen Familien, aus serbischen Familien und für keiner war wichtig, ja, welche Nationalität bist du, sondern wir sagen nur, welcher Mensch bist du. Und da kann man sich vorstellen, von so einer kleinen Stadt, ich studiere in Sarajevo, ja, eine Stadt von 300.000 Bewohnern damals, Hauptstadt von Bosnien. Ich bin tatsächlich da gewesen von Montag bis Freitag und da habe ich immer Freitag in den Bus zurück nach Hause. Und dann, wie gesagt, zu Familie, zu Freunden und so weiter. Und dann tatsächlich, wie gesagt, dieser Traum ist kaputt. Und dann plötzlich existiert nicht mehr diese Stadt in dieser Form, wie du kennst, wie du liebst. Und dann musst du irgendwo deinen Lebens- oder Lebenstraum komplett umkrempeln und neu definieren.
Aufgrund deiner Lebensgeschichte, was ist Heimat für dich und wo ist Heimat für dich?
Oh, das ist aber richtig, richtig schwere Frage. Ihr sagt damals, wo du stehst, irgendwo auf einer Straße, mit zwei Tüten in der Tasche, meine Frau und ich, und du sagst, hey, wo werden wir den Rest unseres Lebens verbringen? Und da kommen die Gedanken, hey, der Land oder der Gesellschaft, den gibt mir eine neue Chance. Ich werde mich da komplett integrieren und alles geben, dass ich mein neues Leben oder bestreite in diese Umgebung. Und tatsächlich, nach vieles hin und her, der Deutschland hat uns das angeboten und haben ja auch Arbeitsvisum bekommen und konnten wir uns dann endlich mal irgendwo heimisch fühlen in ein Stadt, in ein Land. Und ich bin, wie gesagt, noch immer dankbar und glücklich, dass tatsächlich unser Weg hat in Richtung Deutschland geführt.
Erinnerst du dich noch an den Moment, an dem du für dich festgestellt hast, ich will hier weg? Und wie lange hat es dann von diesem Moment gedauert, bis du dann wirklich auch geflüchtet bist?
Ich glaube, dieser Moment hat sich immer, immer gesammelt, ja, von Tag zu Tag. War immer, immer irgendwo großer, 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 diese Unzufriedenheit oder irgendwo diese Unsicherheit. Und ich glaube auch dann, wenn man alles das summiert, weil es muss man erleben, ja, du bist irgendwo in den Wald, du bist Soldat, du hast Gewehr, auf die andere Seite sind die Leute, die sind in so einer Situation auch. Und wenn du fragst, warum bin ich hier, kannst du keine richtige Antwort finden. Ja. Und dann fragst du dir, wie gesagt, ja, was möchtest du? Und dann sagst du, ja, ich möchte wieder zurück in normales Tagesablauf. Ich möchte eine normale Aufgabe haben. Ich möchte arbeiten. Ich möchte ja, Spaß haben mit Freunden und mit Bekannten und im Leben und alles. Und dann irgendwann alles sammelt sich und du sagst, hey, ja, das ist nicht das, was man kann als ein Zielort oder als ja, Zukunftsmöglichkeit zu sehen in dieser Umgebung. Und dann hat man versucht auszuwandern und versucht, irgendwo durch diese Flüchtlingsprogramme irgendwo anderes neues Leben zu starten.
Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Das ist der Online-Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles, was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt. Schuhe, Trikots oder die Ausstattung für Training, Spiel und Freizeit, einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation wie wir freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TALKINGBASKETBALL-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei WePlay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
Welche Beziehung hattest du denn zu Deutschland? Konntest du Deutsch? War das für dich dein Ziel?
Muss ich ehrlich sagen, wir haben damals in unserem Schulsystem haben wir als fremde Sprache Russisch gehabt, 70%, und so ein bisschen größere Städten oder Städtchen, wie mein Stadt, war noch zweite Sprache Deutsch, aber tatsächlich war nur so, dass du bekommst die Note. Da wurde keine Bemühungen von den Lehrern, dass du tatsächlich nach 5 Klassen, dass du kannst Deutsch sprechen. Oder tatsächlich die Einfluss, zum Beispiel Fernsehen, hat man immer 2 Kanäle gehabt und das waren, wie gesagt, heimisches Fernsehen. Du konntest tatsächlich nicht viel Kontakt mit fremden Fernsehen haben, dass du entwickelst ein bisschen Wunsch, eine Fremdsprache zu lernen. Und dann tatsächlich, ja, ich habe die in Schule Deutsch gehabt, aber große Kenntnisse nicht. Einzige Verbindung mit Deutschland war, dass meine Tante und Onkel haben in Krefeld gelebt und die konnten uns über den Garantiebrief einladen zum Deutschland und das war, wie gesagt, auch die einzige Möglichkeit, dass wir kommen nach Deutschland.
Dann bist du nach Deutschland gekommen, nach Krefeld. Du hast gerade gesagt, deine Deutschkenntnisse waren eher überschaubar. Das heißt ja immer, Sport spricht eine verbindende Sprache. Inwieweit Hat Basketball dir und deiner Frau bei der Integration wirklich geholfen?
Ich glaube, 10. Tag nach Ankunft, wir haben über den Cousine und Kontakt aufgenommen von Lokal Basketballclub, damals Basketballclub Krefeld. Ich glaube, wie gesagt, in Deutschland ist auch bekannt, weil Dirk Bauermann hat auch die ersten Schritte gemacht bei BBC Krefeld. Und dann habe wir uns informiert über den Trainingmöglichkeit oder Tryouts bei einem Training. Und dann haben die gesagt, ja gerne, und bin ich dahin. Und dann auch tatsächlich ohne Deutschkenntnis. Und ja, die habe versucht, habe gesagt, okay, ich verstehe nicht, aber ich werde sehen, was sie machen, dann mache ich mit, kein Problem, da bin ich genug gut. Und tatsächlich, ja, die waren alle so begeistert mit mir, und ja, ich glaube auch, das war auch ein bisschen dahin, dass die haben auch mich interessant gefunden, weil ich kam als Flüchtling, und dann die Leute in den Club wollten sich auch ein bisschen, oder Mitspieler wollten sich auch informieren über meine Vergangenheit und was habe ich alles erlebt. Und mein Glück war tatsächlich, dass erster Vorsitzender bei BBC Krefeld war Herr Pashti. Er ist auch geborene Ungarn, und seine Kinder waren auch da in der Mannschaft und den Club involviert. Und irgendwie mit wenig Worte, die haben mich verstanden. Ich weiß nicht wie, aber die hatten wahrscheinlich über Familienkontakte in Ungarn tatsächlich Möglichkeit, ein bisschen ja, mit wenig Sprachkenntnisse jemanden verstehen. Und das war in Anfang mein Anhangpunkt. Und tatsächlich, wie gesagt, das war auch dann ein Grund, warum habe ich mit dieser Familie eine große Beziehung aufgebaut. Und wir sind noch immer, wie gesagt, sehr, sehr eng befreundet und besuchen wir uns. Und tatsächlich muss man auch noch erwähnen, nach 10 Tagen, die haben mich eingeladen, dass ich fahre mit denen zu meinem Spaßturnier nach Herzogenaurach hier in Bayern. Und dann habe ich auch gesagt, ja, okay, mache ich mit. Und das war auch, glaube ich, für die ein Zeichen, dass ich will mich tatsächlich hier versuchen, in Deutschland zu integrieren.
Wann wurde dir klar, möglicherweise kannst du hier in Deutschland nicht nur als Maschinenbauer Geld verdienen, sondern als Basketballtrainer? Hat sich das zufällig entwickelt? Gab es irgendeinen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, hey, vielleicht ist Basketball meine berufliche Zukunft?
Ich glaube, das war auch schicksalbedingt, weil tatsächlich in den ersten Momenten habe ich sofort, weil du weißt, wie es in kleine Vereine in Deutschland, die sind glücklich über jede Trainer. Und dann haben die auch gesagt, ja, möchtest du oder hast du Trainererfahrung? Ich habe gesagt, ja, habe ich in Bosnien auch eine Schulmannschaft trainiert, U18-Mannschaft in unserem Club damals ein bisschen trainiert, und haben mir sofort ein Team gegeben zum Trainieren. Und dann habe ich selber gespielt, und dann jedes Jahr die Aufgabe in den BBC Krefeld hat gewachsen. Und parallel habe ich auch gearbeitet im Maschinenbau. Und da war tatsächlich sehr intensives Arbeitsleben, aber er hat auch uns gut getan. In erster Linie, weil du als Flüchtling brauchst viel Geld, und immerhin, wir haben auch dann unsere Familie unterstützt mit Geld in Bosnien zu überleben. Und dann erst, wo unser Flüchtlingsstatus in Deutschland wurde zu Ende, dann hat sich von dem Club kam Nachfrage, ob ich möchte zurückkommen als Basketballtrainer. Ja, und dann natürlich, wie gesagt, das war einzige Möglichkeit, eventuell Arbeitsvisum bekommen, um weiter in Deutschland zu leben.
Und dein Wechsel dann nach Oldenburg, wo du ja auch erstmal Jugendarbeit, Probearbeit gemacht hast, war das dann schon so in Hinblick auf das, was später passiert ist? Oder wie ist das einzuordnen? Entschuldigung.
Nein, ich hab nie, weil das, wie gesagt, das war aus der Not. Ich bin Basketballtrainer und ich habe nur gesehen, als ja, mein Job damals war Fusion zwischen BBC Krefeld und SC Bayern 05 Uerdingen. Und dann als leidenschaftliches Basketballer, ich wollte nur da ein Maximum rausholen aus diese Rahmenbedingungen. Und tatsächlich damals, wo ich angefangen habe als hauptamtlicher Trainer, glaube, war 6 Jugendmannschaften und 2, 3 Seniorenmannschaften und wir sind dann stetig gewachsen und dann tatsächlich Qualität des Mannschaften ist auch stetig gewachsen und dann sind in aller Altersgruppe U12 Regionalliga, höchste Liga in NRW, U14, U16, U18, Nordrhein-Westfalen-Liga und dann die erste Mannschaft hat immer irgendwie ja, Aufzugmannschaft gewesen oder erste Regio oder zweite Regio. Und tatsächlich, wie gesagt, da hat sich schon, glaube ich, auch durch meine Tätigkeit da SC Bayern 05 Uerdingen etabliert als Top-Verein in den NRW. Und dann natürlich, jeder hat sich gefragt, ja, warum? Und dann kam auch mein Name in das Spiel. So, und tatsächlich, dann bin ich auch durch das und durch Verbindung zwischen den Krefeld mit Dirk Bauermann bin ich auch, wie gesagt, weil der Dirk über den Sommer oder in der Freizeit kam auch nach Krefeld und dann haben wir uns auch kennengelernt und dann hat mich auch gefragt, ob ich bereit wäre, als U18 Assist-Coach fungieren bei Kai Blümel. Ich glaube, das war 2009. Und weil Horst Schmitz, wenn ich mich erinnere, musste aus gesundheitlichen Gründen oder sowas, musste sein Amt bei dem U18 Assist-Coach verlassen. Und dann bin ich dahin erstes Mal bei Kai zugestoßen zur Probe. Und danach ein Probeturnier und Probelehrgang und ein Probeturnier in Villa Garcia. Dann hat Kai gesagt, hey Junge, ich möchte mit dir weiterarbeiten. Und dann bin ich auch in den Leistungsbereich gekommen. Und dann über diesen Leistungsbereich, ja, ist ein bisschen hungriger geworden als damals in Amateurbereich. Und dann 2010 kam Anruf von Oldenburg. Und dann tatsächlich, wir haben eine Entscheidung getroffen, dass wir erstes Mal über den Basketball-Trainerschiene sind wir auch konfrontiert mit dem Umzug und wechselnden Lebensort. Und dann tatsächlich war auch in den Jahren war auch für alle Familienmitglieder einfach diesen Schritt zu wagen, weil Robert, der ältere Sohn, hat bestimmte Talent gebracht, hat er gehabt für den Basketball. Und dann ging ich in U16, JBL. Und dann in der Schule wechselt vom Klassenunterricht in den Kursunterricht. Und die Tochter musste von Grundschule wechseln in den weiterführenden Schule. Und dann hat sich diese Wechsel tatsächlich bei allen ein bisschen einfacher gemacht. Und dann haben wir auch diese Einladung und diese Angebot wahrgenommen.
Als du Trainer wurdest, was wolltest du für ein Trainer werden? Was waren für dich so deine Zielsetzungen? Was hast du dir vorgenommen? Und was hat sich bis heute dann geändert? Bist du immer noch der gleiche Trainer wie damals in Krefeld oder bist du, Erfahrung natürlich, klar, 5000 Spiele, 5 Millionen Spiele, aber du weißt, was ich meine. Bist du
Ja,
noch der Trainer mit den Zielsetzungen, mit den Skills wie damals?
Nein, ich hab tatsächlich von Spiel zu Spiel, von Training zu Training, von Jahr zu Jahr, von Saison zu Saison, von Lehrgang zu Lehrgang, dann habe ich immer und meine C-Lizenz, B-Lizenz gemacht, A-Lizenz. Ich glaube, ich bin erfahrener und besser geworden. Und tatsächlich, ich habe mich spezialisiert für den Jugend, weil es da darf man nicht aus Augen verlieren. Ich habe Basketball AGs gemacht, ich habe U10 trainiert, ich habe U12 trainiert, U14 trainiert. Ich bin in den Krefeld ab 16 Uhr bis 22 Uhr in Halle gewesen. Von Montag bis Freitag. Und dann, wie gesagt, am Wochenende eventuell 3 Spiele gecoacht oder 4 Spiele gecoacht, abhängig davon, ob ich selber gespielt habe. So. Und so dann von Saison zu Saison. Und dann tatsächlich, ja, ich hatte so einen Ehrgeiz, dass ich wollte immer mehr, mehr und mehr. Und ich glaube, dieses Engagement hat sich auch weiter an den Basis verbreitet, an den Spieler, an den Eltern. Und tatsächlich Ehrgeiz hat immer mich getrieben, besser zu sein. Und dann auch diese Rolle bei U18 hat mich auch extrem geholfen, dass ich sehe, wo bin ich mit meinen Kenntnissen und wie bin ich ein Trainer und habe ich auch dazu viel gelernt. Und wenn man vergleicht das in Anfang und jetzt, das ist ein großes Unterschied. Und damals, ich wollte nie in den Profibereich. Ja, sogar auch in Oldenburg, wo wir Probe-Meisterschaft gewonnen haben und Trainer des Jahres geworden im Probe zweimal. Meine Frau hat mir gesagt, tatsächlich, du willst nie in den Profibereich sein. Nee. Ich habe eine Methodik entwickelt, ich habe Spaß gehabt mit den Kindern, ich habe diesen Ehrgeiz von den Kindern auch genossen, dass die waren nie müde, die wollten immer mehr. Und tatsächlich, das ist, ja, wenn die haben einmal diese Blut oder Schweiß, ja, richtiges Schweiß geleckt oder gerochen, dann die wollten nie weniger. Und dann ich wusste von Hospitationen, von Referenten, das Profibereich ist immer, wie gesagt, sehr viel Psychologie, sehr viel Kampf gegen Egos von den Spielern. Und deswegen, wie gesagt, das sind zwei Welten. Und tatsächlich, ich bin jetzt geworden, das, was ich wollte, nie werden.
Jetzt hast du das ja beschrieben. Natürlich müssen wir auch über deine Zeit als Profitrainer sprechen. Aber wenn ich dich jetzt so höre, als Jugendtrainer, was zeichnet einen guten Jugendtrainer aus? Wenn ich dich jetzt so höre, habe ich den Eindruck, Begeisterungsfähigkeit ist ganz wichtig.
Das muss irgendwie diese Begeisterung von Basketball oder wenn du redest, das muss in den jungen Spieler reinkommen. Ja, und wenn du tatsächlich schaffst, dass die denken, Basketball denken haben und dass die leben den Basketball, wenn die nau werden oder wenn die duschen, dass die denken über den Spielzug, dann hast du schon viel geschafft. Und tatsächlich, ja, ist egal, ob das tatsächlich ein Talent ist, das er kann schaffen, Pro B, Pro A oder sowas, wenn er bringt diese Begeisterung, dann motiviert dich jeden Tag tatsächlich noch mehr in ihn investieren. Oder wenn du schaffst, dass ein nicht talentierter Spieler, ja, schafft tatsächlich technisch ausführen, die Grundwurftechniken im Basketball, dann diese Motivation auch wächst und dann sagst du, hey, okay, du kannst nicht den Regio oder Pro B spielen, aber du kannst in Zukunft ein Schiedsrichter sein, du kannst in Zukunft mit diesen Grundkenntnissen eine Jugendmannschaft trainieren und dann hast du schon viel gemacht.
Und dann bist du dann doch das geworden, was du nicht werden wolltest. Bist
Ja, aber war nicht meine Wille.
Profitrainer geworden. Im Mai 2015 Head Coach in Oldenburg und kurz später schon Pokalsieger.
Darf ich korrigieren?
Ja.
Ende März 2015.
Ja, habe ich ja gesagt, März
März,
2015.
März, okay.
Mai hast
Sorry,
du gemacht.
ich habe verstanden, Mai.
Ich auch.
Okay, sorry, mein Fehler. März.
Okay,
In den Monaten müssen wir nochmal lernen, Stefan, nächste
ja,
Woche.
weil du so einfach, also März und kurz darauf dann deutscher Pokalsieger. War das dann wie im Märchen für dich? Ich meine, da wird ja heute noch drüber gesprochen. Das ist doch der absolute Wahnsinn, oder?
Mein großer Wunsch wäre, dass ich kann die Zeit zurückdrehen, ja, Und das nochmal, das Erleben und mit jetziger Erfahrung das zu genießen. Weil wie du sagst, das war ein Mädchen, das wusste ich gar nichts, was passiert zu mir. Das wusste ich gar nichts, was bedeutet das, dieser Titel. Ja, für alle sportlich Beteiligte, der Club, ja, und Sponsoren und überhaupt in der Geschichte. Das war echt etwas, was du konntest nie träumen. Und tatsächlich habe irgendwo alles war zu viel um mich und dann konnte ich gar nichts bewusst diese Feier wahrzunehmen.
Ja. Hast du eben erzählt, dass viele gesagt haben, der Profi-Basketball, wenn du da Trainer bist, ist nicht leicht und die ganzen Egos. Jetzt warst du ja da drin, hast einen Erfolg gefeiert, konntest du da nicht mehr los? Oder hattest du auch mal so einen Abend, wo du gesagt hast, ach, ich möchte jetzt gerne wieder mit meinen kleineren Jungs in der Halle zocken? Hast du so ein Virus erlebt, wo du sagst, jetzt bin ich auch hungrig, ich habe einen Titel gewonnen, ich will unbedingt weitermachen?
Gibt's beides. Ich muss erst mal sagen, wie bin ich dann Head Coach geblieben? Weil war Vereinbarung zwischen dem Club bzw. Hermann Schüller und hat gesagt, hey Madden, wir müssen reagieren und wir müssen den Head Coach beurlauben. Und ja, die Sponsoren und ich sind der Meinung, dass du sollst das bis Ende der Saison machen. So, dann meine erste Frage war, ja, nach 30 Sekunden Überlegung, muss ich das machen? Dann hätte man gesagt, ich glaube ja. So, und wie gesagt, da zeigt, wie viel habe ich mich dagegen gewehrt. Okay, und dann, ja, okay, ich habe keine andere Wahl. Gut, das machen wir. Und dann in diese Euphorie, wo tatsächlich den Bamberg hat letzten Wurf daneben geworfen und stand, dass wir sind den Pokalsieger in Oldenburg am 13. April 2015. So, und ja, jeder hat jeder umgearmt und dann irgendwann Hermann Schulz kam zu mir. Ja, voll Emotion, nimmt mich auf und sagt, super, hey, Wahnsinn und so weiter. Du bleibst der Head Coach für nächstes Jahr. Ich sag, das mitgekriegt, alles mitgenommen. Und ja, nach dem Spiel, ja, Pokalfeier und alle diese Formalitäten. Und dann kam ich irgendwann nach Hause und ich erzähle meiner Frau, es ist das passiert. Hermann hat mir gesagt, du bleibst der Head Coach für nächstes Jahr. Und ich frage meine Frau, weißt du, was ist das Schlimmste? Sag sie, nein, er hat mich nie gefragt, ob ich will das machen. So, und wie gesagt, und dann ist losgegangen in diese Richtung. Ja, und dann tatsächlich ja, musste man, in erster Linie für mich war große Verantwortung gegenüber dieser Verantwortung, ja, zurückzugeben und nicht zu scheitern. Und dann habe ich, glaube ich, 2-3 Jahre danach habe ich 24 Stunden gearbeitet. Erstmal an mich, erstes Mal lernen von anderen Coaches in den Bundesliga, lernen von den Spielern, kommunizieren mit den Spielern, wie werden die das machen. Und dann ist, wie du sagst, passiert irgendwann, wo du auch diese Reiz, diese ja, Atmosphäre, ja, gewinnst du und dann sagst du, ja, jetzt kann ich nicht zurück. Ich muss noch, wie gesagt, versuchen, das zu machen und dann tatsächlich irgendwann später vielleicht kann ich wieder in die Jugend kommen und diese Begeisterung weiter an die Jugendliche weitergeben.
Was dann fast 7 Jahre Head Coach in Oldenburg. Das ist im Profibasketball in der BBL eine extrem lange Zeit. Spricht für die Qualität deiner Arbeit. Ihr habt ja zwar keinen Titel mehr gewonnen, aber ihr wart eigentlich immer konstant oben mit dabei. Wie sehr hat es dich dann vielleicht auch persönlich getroffen, als du dann im Januar letzten Jahres beurlaubt wurdest?
Der Oldenburg ist tatsächlich ein ein Club, ein Vorzeiger in der Stadt. Und jetzt zum Beispiel, wenn man besucht den Oldenburg, dann wird man erleben eine sechste Jahreszeit. Ja, Playoff, das ist eine sechste Jahreszeit in Oldenburg. Und tatsächlich alle leben der Basketballsport. Und muss ich ehrlich sagen, Hermann hat ein großes Business. Er ist ein Geschäftsmann. Aber das, was er macht mit EW Basket, das ist sehr, sehr emotional gebunden, leidenschaftliches Führung. Und tatsächlich damals diese Trio Hermann, Srđan Klarić und ich, glaube, wie er sagt, da wird sich nie mehr in deutscher Basketball finden, dass alle drei leben das, was die tun, besonders basketballmäßig. Und wir waren immer offen, einer zu anderen, und ich wusste das auch. Ja, ich habe mich entwickelt in den Profibereich auch. Ich wusste auch, dass ich irgendwann kommt Ende meiner Amtszeit. Und es ist auch vielleicht, wie er sagt, auch zu großer Umbruch gewesen in den letzten Saison, dass wir sind von damaliger, ja, Selektion der Spieler für die erste Mannschaft sind wir abgeweicht, und dann haben wir versucht, ohne Brettcenter zu spielen und für viele junge Spieler zu spielen und komplett mein Stil komplett zu ändern. Und dann war auch ein bisschen Pech, dass man tatsächlich in Anfang verliert, glaube, drei Spiele mit einem Punkt. Und dann ist mit junger Mannschaft schwer, das zu handeln und zu biegen. Und tatsächlich im November habe ich offen gesprochen mit dem Hermann und Sergio gesagt: Jungs, sofort, wenn ihr seht, oder habt ihr Gefühl, das hängt an mir, hey, mir liegt diese Verein an Herzen wie Ihnen, wie euch beide. Wir sagen, ich will auch nicht, dass das passiert, die Schlimmste, oder das passiert, den Imageverlust in den Club. Und deswegen, wie gesagt, tatsächlich war offene Kommunikation zwischen uns, und wir haben jedes Mal sich auch nach jeder Niederlage, nach jedem Spiel wieder ausgetauscht. Und ja, wie gesagt, Schicksal wollte so, weil ich habe Gefühl gehabt, wenn hätte uns nicht damals Corona getroffen, dass von 12 Spielern, glaube ich, 8 oder 9 war 14 Tage in Quarantäne. Und dann kommt, ja, entscheidende Spiele, kommt nach 5 Trainingseinheiten Ludwigsburg als eine Maschinerie, die musst du sehr physisch gegen die spielen, zu bestehen. Und dann 2 Tage später, du spielst die MBC gegen, ja, damalige, in der Phase Konkurrent gegen den Abstieg. Und das war, wie gesagt, tatsächlich so. Natürlich, ich war emotional gebrochen, dass ich habe tatsächlich nie geschafft, die Wende in den Saison zu schaffen. Aber ich war nicht irgendwo böse auf jemanden, dass er diese Entscheidung getroffen hat.
Wie war denn für dich dann die Zeit, wenn du hast ja gerade so erzählt, als du 10 Tage in Deutschland warst, seitdem hat Basketball für dich eine riesen, riesen, riesen Rolle gespielt. Und dann hattest du ja ein Jahr mehr oder weniger keinen Job. Nicht mehr 24/7 Basketball. Was hast du in der Zeit gemacht? Wurdest du nachdenklicher? Hast du proaktiv was gesucht? Hast du neben deinem Telefon gesessen und gewartet, bis endlich einer anruft, dass er dich verpflichten wollte? Wie war da das Jahr für dich?
Das ist das erste Mal in Leben nach 24 Jahren, ja, tägliches Leben in Basketballhalle, dass du konntest nicht in die Halle gehen. Das war erstmal gewöhnungsbedürftig. Musste man sich gewöhnen, jetzt da zu sein. Und meine Frau hat immer gesagt: Hey, entspann dich, entspann dich. Aber ich konnte nicht. Ja. Und dann habe ich, wie du sagst, immer irgendwie mich versucht beschäftigen, habe ich, ja, viele Coach-Kliniken auf YouTube gesehen, habe ich jedes Spiel gesehen, was gab's in Synergy, alle Ligen, Spieler selektiert, geschaut und tatsächlich auch sehr viel befolgt, was passiert, ob tatsächlich jemand sucht, Trainer und so weiter. Und irgendwann kam auch ein bisschen Unruhe in Person, wo tatsächlich, ja, du siehst, alle Plätze sind vergeben und ich bin nicht am Start. Dann ist schwer zu akzeptieren. Aber hey, das ist Leben und Schicksal und dann versuchst du, Beste rauszuholen und versuchst du tatsächlich im Geschäft zu bleiben von Distanz und immer wieder das zu beobachten und beobachten die Trends und tatsächlich dann versuchen auch von aktiven Trainer etwas Neues zu lernen. Und ich glaube, ich habe mich auch in diesem Jahr sehr viel als Coach entwickelt, definiert und muss ehrlich sagen, als Mensch habe ich auch verstanden, ja, was bedeutet Leben, was bedeutet Job, was bedeutet tatsächlich Ziele, tägliche Ziele haben oder ja, bisschen längfristige Ziele haben, wie das motiviert und auch, was ist meine Verantwortung, was ist Verantwortung von anderen.
Dann bist du dann in dieser Saison, ich hoffe, ich bin jetzt
Mai.
vom Monat her richtig,
Mai.
im Februar.
Richtig.
Ich hab aber auch vorhin März gesagt, vielleicht ist einfach meine Aussprache schlecht. Also
Natürlich.
im Februar bist du nach Bayreuth. Das war von Anfang an klar, dass das eine super schwierige Situation wird. Wie bewertest du diese Erfahrung für dich und ja, wie wird es mit dir weitergehen? Also ich habe schon mal gehört, Bayreuth würde dich gerne behalten. Gib uns doch mal so einen kleinen Überblick, wie du die Zeit bewertest und ja, wie es halt auch dann jetzt mit dir weitergehen könnte,
Ja.
mit Bayreuth oder auch irgendwo
Ohne
anders.
Bayreuth.
Genau.
Tatsächlich, ich habe den Engagement für Saison, für diese Saison abgeschlossen und mit meiner Frau gesprochen, habe ich gesagt, ja, wir warten tatsächlich, was passiert bis Do Sommerferien, ob dann kommt ein Engagement oder nicht. Und dann werden wir, ja, nach den Sommerferien werden wir uns neu definieren, ja, und dann tatsächlich schauen, was ich jobmäßig mache und als Familie, dass wir definieren uns für die Zukunft. Und ich glaube, wir haben das 3 Tage beschlossen, vor 3 Tagen beschlossen und da kam der Anruf von Bayreuth. Und dann sage ich, Leute, erstmal, ich sage, warum jetzt? Das ist in meinen Augen Mammutaufgabe. Es ist fast unmöglich. Ja? Und für mich auch, ich sage, ich habe jetzt ein Ziel definiert, jetzt muss ich ihn wieder kaputt machen. Und dann, ich habe mich tatsächlich dann mit Bayreuther unterhalten, per Video-Call. Und dann tatsächlich habe ich irgendwo doch gesehen, dass diese 3 beteiligten Personen von Bayreuther Seite im Gespräch, dass die wollen versuchen, das zu retten und versuchen alles tun, dass denn erste Liga bleibt in Bayreuth. Und die Zeit hat gedrängt und dann musste ich tatsächlich, glaube ich, in einer Stunde Entscheidung treffen. Und da habe ich mit meiner Frau gesprochen und habe ja, ich habe tatsächlich alle vermisst. Ich wollte wieder schnell zurück. Und dann haben wir uns entschieden, dann, dass ich nehme den Job an. Und ja, dann, wie du sagst, ich bin rein in eine neue Mannschaft. Gott sei Dank, ich habe die Mannschaft auch beobachtet in den Saison und habe schon bisschen Idee gehabt über den Qualität und was die brauchen, was kann man bewegen. Und erstes Eindruck war, dass ich habe sehr viele nette Leute hier kennengelernt, auch leidenschaftliche Basketballer, Begeisterte für Basketball und der Stadt ist begeistert für Basketball. Und dann auch, wir sagen menschlich, alle Spieler sind sehr, 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 sehr gute Menschen und wir sagen, das ist auch Bereicherung für mein Leben. Und natürlich, wie gesagt, die war sportliche Herausforderung sehr, sehr hoch. Und jetzt nachhinein, wenn man das betrachtet zurück, ich glaube tatsächlich, ja, mit ein bisschen Glück, vielleicht mit ein bisschen clevere ein, zwei Entscheidungen von den Spielern und von ein bisschen emotionales Kontrolle von den Spielern hätten vielleicht auch diese Unmöglichkeit geschafft. Und das ist etwas, was ja nachhinein tut weh. Und jetzt bin ich auch tatsächlich in einer Situation, dass ich muss letzte drei Spiele coachen. Es geht um nichts, wenn wir spielen. Und ich war nie so eine Situation. Und tatsächlich, ich versuche jetzt in dieser Situation auch meine Begeisterung, ja, für den Basketball und sage, hey, das ist magisches Ball. Let's go. Du hast den in den Händen und spiel mal mit voller Emotionen, weil Basketball ist ein Sport, der lebt von Emotionen. Und lass uns das nochmal, ja, in restliche Spiele aufzubringen auf dem Spielfeld. Und ich glaube, das ist alles, was Positives ist für mich. Auch diese nah dran. Und ich glaube auch, habe ich unser Spiel hier in Bayreuth auch bewegt und habe ich auch verändert. Aber wie gesagt, tatsächlich von Anfang an war Problem der Zeit. Weil junge Leute brauchen viel Wiederholungszahl. Und wenn man sieht, unsere Spiele waren besser, wenn hätten wir eine Woche Zeit, uns zu dem Spiel vorbereiten. Und dieser Rhythmus in letzter Woche, wenn wir spielen zwei Spiele in Woche, waren immer wenig qualitativer, weil einfach, wie gesagt, die Spieler in der kurzen Zeitraum konnten wir nicht die Spieler so vorbereiten, dass die bringen den Entscheidungslevel und Qualität des Spieles in den Spielen, so wie in gesagter Rhythmus. Und ja, die Bayreuther Fans, ich glaube auch den Office und die verantwortlichen Leute haben auch gesehen, dass ich bin ja ein, würde ich sagen, spezifischer Coach oder spezifischer Mensch. Die haben ja auch hier vieles bewegt, außerhalb des Basketballfeld, und die sind auch an mich reingekommen. Ey, wir wollen die behalten. Und wie gesagt, schau mal bitte und rede mal mit deiner Familie, wie diese Arbeit für die Zukunft konnte aussehen.
Und das verrätst du uns aber jetzt nicht, wie es aussehen wird, ne?
Ich hätte gerne gesagt, weil ich bin der einer, der mag Sicherheit, ja. Und ich werde gerne sagen, aber tatsächlich, wir haben uns geeinigt, dass mein erstes Mal Job bis 15. Mai fertig. Und dann gehe ich nach Hause und rede mit meiner Frau. Und tatsächlich, wir wollen in erster Linie, wie gesagt, die Familienentscheidung treffen, unabhängig davon, ob das kommt noch Angebote von der Seite. Weil tatsächlich, ja, die Bayreuth Mentalität, glaube ich, liegt uns auch. Und in Bayreuth ist ein bisschen mehr Bergen als in Oldenburg. Und wir kommen auch aus bergisches Teil des Bosnien. Deswegen, wie gesagt, es passt viel. Nur ist die Frage, wie gesagt, wir wollen tatsächlich nicht den dritten Kind aus seiner Umgebung rausreißen und tatsächlich ihn mit ein bisschen unglücklich machen, sondern wir wollen irgendwo ein Balance zwischen den Familien, dass alle glücklich sind.
Zum Schluss, Laden, möchte ich gerne noch einmal ganz nach vorne gehen. Da hast du erzählt, dass du einen Traum hattest in Bosnien, und der Traum wurde dir auch aus politischen Gründen, konntest du nicht erfüllen. Was sagst du denen das vielleicht auch passiert? Du bist ja ein positiver Mensch, du lachst sehr viel, das haben wir jetzt auch festgestellt. Sagst du, bist du einer, der sagt, ich gucke nicht nach hinten und ich freue mich, dass ich die Chance habe, jetzt wieder sowas zu tun? Oder hilft es auch ab und zu, nach hinten zu gucken und zu sagen, ich habe das erlebt, das gibt mir auch Stärke?
Damals, wo dieser Ukraine-Krieg angefangen hat, meine Frau und ich, wir saßen vor dem Fernsehen und du siehst diese Bilder und du hast die identischen Bilder in den Kopf. Und wir sagen tatsächlich, wir sind irgendwie, ohne uns anzuschauen, ja, beide zu den Handtüchern gegriffen und haben ja geweint wie kleine Kinder. Und tatsächlich, das ist hartes Schnitt in der Leben. Aber wie gesagt, muss man auch so sehen, das ist nicht Ende des Lebens. Und ich sage auch, es ist besonders, wie gesagt, in diese zivilisierte Welt und diese Kultur wie Deutschland. Die Leute sind hilfsbereit, die Leute geben dir die Chance. Und ich, wie gesagt, muss ich ehrlich sagen, greif mal diese Chance mit beiden Händen, versuch mal sich integrieren. Es ist natürlich nicht dieselbe wie vorher, aber es ist tatsächlich noch immer genug, dein Leben zu leben, viele Träume zu verwirklichen und auch, wie gesagt, einen Sinn im Leben zu haben. Es ist auch sehr motivierend, wenn man sieht, ja, wie geht's diejenigen, die haben diese Chance nicht gegriffen und wo sind die und was die haben. Und dann, wie gesagt, tatsächlich, das musst du auch diese Bilder als Motivation nutzen und noch immer glücklicher sein als normale Menschen, die haben ohne diese Vergangenheit dieses Leben, den du jetzt lebst.
Ein großartiges Schlusswort, würde ich sagen. Alle unsere Podcasts sind ja immer Personal Podcasts, sehr persönlich. Ich finde heute, das war eine der persönlichsten Folgen, die wir hatten, Olli. Und ganz, ganz herzlichen Dank, Laden. Das waren tiefe Einblicke und trotzdem war ja nicht alles, was du erlebt hast, positiv, aber dass du es so positiv verarbeitest, das zeichnet dich aus. Ja, Hut ab, Respekt vor deiner Arbeit auch natürlich und bleib gesund und wir drücken dir alle vier Daumen. Ich habe zwei, Olli hat zwei.
Definitiv. Ich kann mich da nur anschließen. Danke auch für deine Energie, die du uns gibst. Und wir müssen eine zweite Folge machen, weil wir gar nicht geredet haben über Kulinarisches, über was du sonst machst. Wo sind deine Macken? Aber wie Stefan sagt, so in die Tiefe zu gehen, danke, dass wir da mal zum Einblick von dir bekommen haben. Dankeschön.
Ich bedanke mich bei Ihnen auch und das war mir eine Ehre, bei eurem Podcast dabei sein. Und natürlich, ich wünsche euch und eure Zuhörer alles Gute.
Danke, Mann.
Danke. Und wir sehen uns bestimmt wieder in irgendeiner Halle.
Bestimmt.
In diesem Sinne, danke für deine Zeit. Bleib gesund. Liebe Grüße auch an die Frau, die hat ja immer Mitspracherecht. Das haben wir jetzt heute mitbekommen. Und im Monat Mai sehen wir uns. Oder was? Welcher Monat? Oder was kommt jetzt nach Mai, Ben, sag ich schon, Stefan?
Olli,
Du lernst nochmal, du Hausaufgabe, du lernst im Monat.
das ist ein Running, das ist ein Running Gag, der nicht mehr wirkt.
Okay. Okay. Alles klar. In diesem Sinne, alles Gute. Das war der Podcast Talking Basketball mit Mladen Dientic. Vielen Dank, bleibt alle gesund. Wir hören uns. Bis dann.